Und dann spüre ich immer so ein Lauern, als müsste ich das Ganze bedauern. Und das habe ich nicht. Das hat sich gereimt. Beachten Sie, ich habe auch vorhin zu sagen vergessen, dass der eine Ziehvater ein Cousin von Stefan George war, also allerhöchste deutsche Poesie. Aber der hielt ihn für einen Spinner und ich, sein Ziehknabe, war schon begeistert von Gegen den Tod besagten Park und Schau. Das hat mir schon immer sehr gefallen. Und da habe ich also mit meinem Ziehvater, der mir aber zu essen gab, und das ist das wahre Christentum, den Hungernden zu essen zu geben. Also wenn Sie jetzt noch mehr Theologie, mich interessiert, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Was ist Gott? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Also ich bin ja nicht da, ich habe da keine Berührungsangst, aber ich mache von dieser Hypothese keinen Gebrauch.
Dass Sie auf eine wunderbare Weise den Unterschied zwischen einem missionierenden Atheisten und einem gelassenen Agnostiker halten. So, das finde ich einfach schön.
Da der Freund jetzt gerade schon das Wort ergreift, will ich Ihnen auch was fragen. Wenn Sie sagen, ich glaube ihm, ich glaube nicht etwas, dann muss ich Ihnen etwas erzählen. Ich koche jeden Sonntagmorgen für meine Enkel. Jetzt sind sie schon so groß, dass sie nur noch zum Kaffee kommen. Aber jedenfalls habe ich 20 Jahre morgens gekocht und dabei höre ich Radio und höre evangelische und katholische Morgenfeiern. Und habe ich mich verhört, die haben in jeder Sonntagsveranstaltung gesagt, was sie glauben, und sie haben das römische, das Glaubensbekenntnis, also das. Die haben also nicht nur wenig geglaubt, sondern die glaubten an Jungfrau, geboren aus der Jungfrau, gekreuzigt, gestorben und begraben. Da war von drei Personen zwar nicht die Rede, aber doch von Vater, Sohn und Geist. Glauben Sie das oder glauben Sie das nicht?
Wahrscheinlich nicht gerädert wäre, wenn ich sage, was ich glaube. Oder was ich nicht glaube, verstehen Sie? Also in der Kirchengeschichte war das ja so, wurde man ja so gefragt und dann hat es Konsequenzen. Ich will das nur mit erwähnen, das hat keine Konsequenzen, wenn ich jetzt was sagen soll.
Wir sind nicht im freien Land.
Ja, ich wollte nur daran erinnern, dass es auch andere Zeiten gegeben hat, in denen solche Fragen, wenn sie beantwortet werden sollten, über das Leben entscheiden können. Ich wollte sagen, wir leben in einem freien Land, wo wir das sagen, wo Sie so fragen dürfen und wo ich so antworten darf. So, das wollte ich nur sagen. Ich habe ja anderes erlebt. Aber zu Ihrer Frage, also lieber Herr Fleisch, darüber müssen wir, ich glaube, ich kann darüber nicht ganz kurz was sagen, will aber jetzt nichts Langes sagen, aber ich will auch nicht ausweichen. Also ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich die Formulierung, die im Konzil, im nizäischen und apostolischen Glaubensbekenntnis gefunden worden sind, Sachen, die sind aus machtpolitischen Gründen damals entschieden worden, dass es so sei. Und das auch noch von einem Kaiser, der gar nicht christlich war. Und der hat das durchgesetzt so. Das ist unheimlich, muss man mal mitsagen. Das Zweite, der Versuch, von Gott den Schöpfer und Gott den Sohn oder den Mensch gewordenen Herrn und das Weiterwirken seines Geistes halte ich für eine gute theologische Konstruktion. Eine gute theologische Konstruktion, ich ist auch zu sagen. Dass man, ja, ich sage mal Konstruktion ohne Ironie.
Ne? Ich auch, ohne so. Ironie.
Ja. Und da ist mir, ich würde nie sagen, dass ich einen trinitarischen Glauben habe. Also in dem Sinne von, ich glaube an den oder den oder an den, sondern ich glaube, dass die Welt einen Sinn hat, dass ich einen Sinn habe, dass das, was wir tun, sinnvoll sein kann und dass der Glaube etwas Stärkendes sein kann, so wie in der Eingangshalle der Wittenberger Universität. Kommen Sie bald nach Wittenberg, ja? Also bald wird es zu voll. Und da ist steht ein Spruch, wenn man da reinkommt. Und der hat mich, als ich da hinkam, 1978, der sollte übrigens bei der Renovierung weggehen, malert werden, und ich habe mir schon aufgeschrieben, wenn Petrus mich fragt, also ich komm dahin, aber wenn Petrus mich fragt, was hast du denn Gutes aufzuweisen, da kann ich nur sagen, ich habe verhindert, dass das abgestrichen wurde. So. Und der Satz von Luther, also dafür könnte ich ihn umarmen. Er hat in seiner Auslegung des Magnifikats, also des Lobgesangs der Maria, hat er gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat tun will. Das ist die Würdigung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Ja? In dem, was sie sind, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass durch dich in der Welt etwas Großes, ja, und das kann im ganz Kleinen, da spricht ja auch davon, also auch das Windeln waschen, ja, schreibt Luther, ist nichts Niedrigeres gegenüber dem Vorstehen bei einem Hochamt. Ich finde das ganz großartig. Eine Mutter, zu der Zeit war das noch ein bisschen stinkend, weiß nicht, haben Sie das noch erlebt? Also wir hatten dadurch noch keine Pampers, sondern ich habe das immer gekocht. Also das ist durchaus ein unangenehmer Vorgang. Aber dass das ein Geistlicher sein könnte, das wäre erst bei Luther. Das ist, wenn du was Gutes tust als Schwester, als Krankenschwester oder was tust als Lehrerin oder als Großmutter, die den Kindern was vorliest, was sagen, das ist, er hat etwas mit deiner Sinnerfüllung zu tun. Du bist wer. Und mein Glaube, wollte ich mal vorher sagen, ist, dass der Glaube nichts Niedrigmachendes sein darf, sondern etwas, was uns aufrichtet, was uns nicht vergrößert, also nicht hybrid, aber das uns zum aufrechten Gang bringt. Und da sind dann die drei darf ich sagen, Figuren, dann nenne ich das mal, oder Topoi. Ich glaube, dass die Welt im Ganzen einen Zusammenhang und einen Sinn hat. Und darin auch ich. So, das kann ich nur glauben, das kann ich nicht beweisen. Irgendwie. Es ist so. Und ich muss sagen, dass durch Jesus etwas in die Welt gekommen ist, das ist so großartig, dass wir uns darin einfinden können oder aber auch versagen. Also ich nehme nur die Beispiele, wenn Sie nur das sogenannte lukanische Sondergut, das sind also die Texte im Evangelisten Lukas, die bei den anderen nicht stehen. Und die hat der jetzige Papst so in den Mittelpunkt gestellt. Das ist eigentlich die theologische, ich würde sagen, Grundfigur dieser lukanischen Theologie, ist die Barmherzigkeit. Und insofern, mich interessieren nicht mehr so sehr die theologischen, ich würde sagen, Feinheiten und Finessen, sondern sind wir Menschen, die die sieben Tugenden der Barmherzigkeit an irgendeiner Stelle erfüllen können, erfüllen sollen oder auch in uns gehen, wenn wir sie nicht erfüllt haben. Und drittens, diese Welt geht nicht auf die Hölle zu, sondern sie lässt uns hoffen. Und in diesem Sinne bin ich also, Glaube, Liebe, Hoffnung ist mir eine wichtigere Figur, theologische Figur, als Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Herr Pfarrer, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Habe ich Sie falsch verstanden, als Sie sagten, ich glaube ihm, ich glaube nicht etwas. Habe ich das richtig? Aber dann mache ich Sie aufmerksam, dass die Christenheit von etwa 300 bis 1800 einstimmig gesagt hat, was ich glaube, das sagt unser Glaubensbekenntnis. Und wenn ich mich nicht verhört habe, dann bringen die Radiostationen das während meines Kochens, sonntags morgens, noch jeden Morgen und sagen, das glauben wir. Da wird die Gemeinde gefragt, was glaubt ihr? Und dann fangen die an, hoffentlich schön zu singen. Das macht man auch in Rom so, das macht man in Mainz so und ich glaube, das macht man auch bei Ihnen so. Da kann man, ich will sagen, wenn ich sage,
ich glaube ihm. Wenn Sie einen Gottesdienst hören, den ich gestalte, dann hören Sie das nicht.
Na gut, ich wollte ja nur eine kurze Frage stellen. Ich fürchte nur, wenn ich sage, ich glaube ihm, dann wird das fast inhaltslos. Man kann seinen eigenen Optimismus da reinpacken, man kann auch seine eigenen Zweifel da reinpacken. Das tue ich dann. Aber ich wollte nur sagen, meine Auseinandersetzung bezieht sich natürlich auf das Glaubensbekenntnis. Es bezieht sich nicht auf ein theologisches Produkt. Ich sage, es ist ein theologisches Produkt. Es ist nicht der frische Glaube, sondern es ist ein theologisches Produkt. Aber die Kirchen sagen bis zum heutigen Tage, wenn man sie fragt, was glaubt ihr, dann sagen die, bitte, wir haben das schon festgelegt und guckt dir das an. Und das habe ich mir angeguckt. Und ein Kirchenfürst hat mir einen Brief geschrieben und hat geschrieben, sie haben sich ja zum Glück nicht über den Glauben, sondern nur über die Theologie geärgert. Aber das Glaubensbekenntnis ist ein theologisches Produkt. Das hat der Kirchenfürst wieder mal übersehen.
Ich würde gerne an die beiden Theologen die Frage richten, wie sie sich der Anfrage von Professor Flasch stellen, dass die Erlösungs- und letztlich auch die Erbsündentheologie sozusagen ein Defizit des Menschenbildes präsentiert, mit dem immer weniger Menschen umgehen können. Und mir wäre wichtig, wie Sie beide als Theologen die Perspektive sehen, wie man ökumenisch mit dieser Thematik umgeht. Das heißt also ganz konkret auch die Kreuzestheologie und die Soteriologie, also die Erlösungstheologie, auf den Prüfstand zu stellen und mal viel prinzipieller zu fragen, was eigentlich mit dem Glaubensbekenntnis auch an den dreifaltigen Gott gemeint ist. Nicht ein sadistischer Gott, der seinen Sohn opfert, sondern ein Gott, der uns nahe sein will. Das heißt, die Menschwerdung, das Eintreten Gottes in diese seine Welt, dass er nicht außen vor bleibt und der weltüberlegene Absolute ist, wie wohl der Islam ihn Gott eher sieht, sondern der Gott, der ganz Mensch geworden ist, auch in dem Sinne, dass er einer von uns geworden ist, bei uns sein will und gleichwohl der allumfassende Allmächtige bleibt. Also das scheint mir der Kern der Sache zu sein und das bedeutet auch eine Revision der Kreuzestheologie, auch von Luthers Kreuzestheologie. Also Anfrage an die beiden Theologen, wie würden Sie dazu stehen?
Ich beginne mit dem Glaubensbekenntnis und der Überzeugung, unserem Glauben, ich rede jetzt mal persönlich, meinem Glauben als einen Gott in Beziehung. Ich habe eben in meinem einführenden Worten gesprochen von der Treue Gottes. Für mich ist der Glaube, Gott wird Mensch, ein großartiges Zeichen für seine Treue zum Menschen. Er geht in menschliche Wirklichkeit. Er bleibt nicht irgendwo. Er ist nicht der, der von irgendwoher die Dinge in Händen hält. Er entlässt den Menschen in die Freiheit mit allem Preis, den wir zahlen für die Freiheit. Und er wird Mensch, in allem uns gleich außer der Sünde. Für mich gibt es über manche Stufe dann der Überlegung, der Nachdenklichkeit, irgendwann den Punkt, wo ich sage, ja. Und im tiefsten heißt das für mich auch, Gott ist in dem Leid der Welt auf der Seite der Opfer. Er ist Partei auf der Seite der Opfer. Mit ihm muss man nicht theologisch über, das ist keine primäre, dazu gibt es auch viel Theologie. Aber das fände ich eine ganz, die eindrückliche Botschaft von Weihnachten. Das Zweite, damit sind wir beim Sohn. Das Zweite, dieser Sohn, diese Menschwerdung Gottes mündet in der Zusage, dass der Geist bleibt.
Kommt.
Immer wieder kommt, ja. Eine sozusagen keine Geschichte ist, sondern eine Wirklichkeit. Und dann gibt es viele, die über Trinitätstheologie nachgedacht haben. Also mir fällt, wenn ich an Trinität denke, ein Mann wie Klaus Hämmerle ein, die Religionsphilosophie, also die nicht gleich ins Zentrum gehen, die Fundamentaltheologie, die Dogmatik, sondern die über die Präambula Fidei, über die Voraussetzungen des Glaubens philosophieren. Bernhard Welte gehörte für mich dazu als an jemand, den ich sehr gut, oder von dem ich sehr viel gelesen habe, den ich sehr gut gekannt habe, die sich Gedanken machen, wie ist denn eigentlich zu denken, was wir glauben. Und Klaus Hämmerle hat vielfach beschrieben, wie dieser Glaube an den Gott in drei Personen, an einen dreifaltigen Gott, an einen, so sage ich es jetzt, Gott in Beziehung, eben auch steht dafür, dass wir nicht an einen statischen Gott glauben, sondern an einen, der immer wieder in Beziehung gedacht und erfahren werden kann. Und ich würde schon sagen, gut, wir Christen können immer auch sagen, an was wir alles nicht glauben. Und also wenn man dann fragt, von einer Jungfrau empfangen, von einer Jungfrau geboren, wenn ich jetzt anfange, das zu erklären, oder dann ist das schon anspruchsvoll. Aber übrigens, so wie sich in den großen Religionen überall eingeprägt hat, als die Überzeugung von der Geburt des Erlösers, dass das ein ganz Besonderes ist. Eine nicht, wie sie Menschen sich vorstellen. Und ich komme jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Idee, dann in die Biologie zu greifen und mir da irgendwie eine Konkretion zu beschreiben, wo ich dann sage, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich euch jetzt sagen soll. Also, die Besonderheit, die in der Menschwerdung eines Erlösers steckt. Und so finde ich, auf die aktuelle ökumenische Situation bezogen, ist das schon eine schöne oder eine interessante Geschichte, sich diesen Text unseres Glaubensbekenntnisses, unseres gemeinsamen Bekenntnisses des Glaubens vorzunehmen und uns auszutauschen. Was verbinde ich mit welchem Satz als Botschaft an die Menschen im 21. Jahrhundert? Und die Botschaften sind natürlich, schon die Sprache über die Botschaften sind über 2000 Jahre höchst unterschiedlich gewesen. Und manchmal steht man auch vor einem Satz, bei dem man so ähnlich antwortet wie das im Petersdom, wenn es um die Frage des Petrusgrabes geht. Es gibt ja auch Theologen, die sagen, der war überhaupt nie in Rom. So, wenn man am Petrusgrab steht, dann steht der Satz, nach dem Glauben der Menschen seit 2000 Jahren ist hier das Grab Petri. Und der Glaube von Menschen in 2000 Jahren ist ja nicht nichts.
1800 Jahre.
Auch 1800.
Ja, das ist ja keine Unterschied.
Ist ja nicht nichts. Ja? Kann man sagen, ja, ist alles Irrtum.
Nein, sage ich nicht.
Wunderbar, genau.
Aber also, 1800 Jahre, das war sagen wir.
So glaube ich, müssen wir nicht anfangen, Sätze zu streichen und zu sagen, ah nee, das weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das sagen soll oder ich kann das auch nicht glauben, sondern das sind die zum Teil ja sehr kurzen Sätze verbunden mit prägnanten Bildern aus einer langen Geschichte und uns heute ist aufgegeben, uns je für uns, aber auch für die Gemeinschaft der Christen eine Vorstellung zu entwickeln, welchen Glauben verbinde ich damit? Was bedeutet das heute? So, zweites Stichwort Erlösungsbedürftigkeit. Ja, beides ist doch der Mensch. Zum einen das, was im Psalm 8 steht, wenig geringer als Gott hast du ihn gemacht. Und darüber habe ich eben mehr gesprochen. Die Größe des Menschen. In die Welt von heute, davon bin ich überzeugt, können Christen einbringen ihren Glauben an die Größe des Menschen, dessen Würde unverwirkbar ist, der seine Würde nicht erwirbt über Leistung, mit dem immer schon Würde verbunden ist, der immer schon von Gott für würdig erklärt wurde. Und genauso ist menschliche Wirklichkeit das durch und durch Böse. Erlösungsbedürftigkeit kommt dem, der Mensch ist so erlösungsbedürftig, wie er groß ist. Weil er mit dieser Größe, weil er mit dem, was ihm möglich ist, eben auch in der Geschichte und bis heute unmöglich umgeht. Das finde ich. Da muss man gar nicht weit zurückgehen. Das ist bis heute so. Die Zerstörung, dieses quasi von sich weisen von Würde, dieses Hadern mit der Würde, diese Zerstörung von Würde. diese Zerstörung des Menschen aus dem durch und durch Bösen, dem Fanatischen, dem Ideologischen, dem, der eben nicht mehr davon ausgeht, dass es diesen Respekt vor der Größe eines jeden Menschen gibt, sondern der ausgeht von irgendwelchen abstrakten Ideen, Ideologien, Fanatismen. Wir erleben sie bis in diese Tage und Stunde hinein, die das zerstören. Beides gehört zusammen, beides gehört zum Menschen. Letzteres ist vermutlich auch Teil des Preises der Freiheit.
Der zweite Theologe auf dem Podium.
Ich kann das meiste, was Sie eben gesagt haben, teilen, will nur noch eins hinzufügen, damit ich nicht missverstanden werde. In der DDR hat fast jeder von denen, die da gelebt haben, einen Aufsatz schreiben müssen, ein Mensch, wie stolz das klingt. Und das ist ein Menschenbild, das vorbeigeht an den Abgründen, die wir schaffen und die wir sind. Und wenn uns was weiter verbindet und was auch Luther betont hat, wenn wir einen Gottesdienst beginnen, fangen wir nicht damit an, zu erzählen, wie großartig wir waren, sondern versucht in einer unterschiedlich nahegehenden, ich finde, das wird zu wenig, darf ich sagen, durchdrungen durch meine Schwestern und Brüder als Pfarrer, dass die merken hier, das geht nicht um liturgische Formeln, das geht wirklich ganz um uns in der Selbstbefragung. Wo bin ich hinter dem, was ich konnte, zurückgeblieben? Also Selbstbesinnung, Selbstbefragung, Demut und Umkehr und der Zuspruch von, ja, du kannst dich erheben. Du Mensch, wie Luther sagte, homo incurvatus in se ipse, also der in sich verkrümmte Mensch soll wieder aufsehen können. So. Aber da muss erst mal gesagt werden, was hinter ihm liegt, nämlich auch ein Verfehlen oder Versagen durch Tun oder Unterlassen, durch Worte oder Werke, so, ne? Durch Tun oder Unterlassen durch mich passiert ist. Und das ist doch etwas auch, was sozusagen die Psychoanalyse und andere uns klar machen. Benannte Schuld ist schon Teil, großer Teil wo ich mich loswerde. Und das braucht auch Stille, finde ich, am Anfang des Gottesdienstes, dass wir klar machen, wer wir sind, aber dass wir anders herausgehen aus dem Gottesdienst, als wir reingekommen sind. Das muss ein Gottesdienst schaffen. Das kann er aber nur, wenn er diese Wahrheit mit benennt. Nämlich dieses tief skeptische Menschenbild Luthers ist mir sehr nahe, weil alles andere wäre auch Selbstbetrug. Luther hat formuliert, als wenn er Freud schon gelesen hätte. Nämlich, jeder Mensch hat die Hölle in sich. Nur wer dies weiß, der weiß, meine Möglichkeit wäre auch, gestern war der 27. Januar, dass ich, sie oder er mit dort sagen, seine Pflicht erfüllt hat, wie Höss gesagt hat, seine Pflicht immer gehorsam gewesen. Also wir können von Glück reden, sie und ich, dass wir nicht in solche Situationen kamen. Ich garantiere jedenfalls für mich nicht, anders erzogen, mit einer ideologischen Verblendung gelebt oder so. Das, also das will ich doch schon sagen, dass der Mensch bleibt hinter sich zurück, aber er muss nicht dahinter zurückbleiben. Er muss sich nicht selbst rechtfertigen, aber alles andere wäre sonst ein flacher Scheiß. Also über den Menschen. Verstehen Sie, jetzt mache ich so böse sagen. Ja? Wir müssen auch, wenn wir frei werden wollen, über die Abgründe, die möglichen Abgründe sprechen und auch dankbar sein, wenn wir nicht in sie gefallen sind. So, dieses Doppelte, das finde ich in Ihnen das wieder, das wird das Doppelte benennen. Und schnell noch eine Sache, die mich doch sehr bewegt weiterhin ist, sind unsere Formeln bei der Feier des Heiligen Abendmahls. Also, mir hat eine nicht unwichtige Frau von der Zeit gesagt, weißt du, ich kann da nicht mehr hingehen. Ich nehme nicht teil an einem Menschenopfer. Wenn dort diese Formel, geht da nicht hin. Und da denke ich immer an Sie jetzt, wenn ich das mache, wie kann ich eine Formel finden, die stimmt, die aber nicht irgendwie das Gefühl bekommt, du hast jetzt, wenn auch noch roter Wein da ist, du trinkst jetzt Blut. Das kannst du ganz viel sagen, das ist doch bildlich gemeint. So, nee, das wird gesagt, Christi Blut für dich vergossen. Da können wir nicht auch anderes sagen? Und dann, Herr Flasch, da haben Sie völlig recht. Also ich meine, wir lernen am meisten, wenn wir unseren Kritikern genau zuhören. Ein Gott, von dem der Johannes schreibt, der die Liebe ist, der soll gleichzeitig ein Gott sein, der die Qual seines Sohnes braucht, damit es uns gut geht. Das ist eine Sache, mit der komme ich ganz schlecht zurecht. Und im Blick auf meine religiös frei erzogenen Enkelkinder, meiner Tochter, so, wenn die in die Kirche kommen, fragen sie: Du Großvater, warum hängt denn der da? Was hat denn der gemacht? Der würde nie fragen: Ach, weil der das gemacht hat, da können wir jetzt freier sein. Verstehen Sie? Nee, und da ist natürlich die ganze Ikonografie, darauf besteht er ja, die ist ja nicht aufs Kreuz fixiert gewesen vorher, ne? sondern da war zum Beispiel Jesus der gute Hirte. Ja, so, nicht? Und wieder mehr dahin zurückzukommen, dass er der gute Hirte und nicht der Angenagelte ist. Oder aber der uns zeigt, wie man konsequent leben kann, dafür aber auch leiden muss. Aber nicht, dass sagen, durch ihn, gewissermaßen wir alle, dass er da so furchtbar leidet, also durch ihn Menschen werden, die aufrecht gehen können. Nein. Und da haben wir noch, Schwester Schawan, da haben wir noch einen weiten Weg miteinander vor uns.
Wobei ich habe eine Frage hier, aber gerne nochmal Frau Schawan, da Sie
nur,
angesprochen sind.
Ja, nur ein Satz. Schon am Beginn heißt es, dass das Kreuz ein Ärgernis ist. Und es bleibt es.
Ja, Skandalon.
Skandalon, Stachel, nicht irgendwie schön aufzuerklären.
Herr Flasch, Sie wollten auch noch was dazu sagen, glaube ich, dass Sie auch
angesprochen. Kurze Bemerkung, als Historiker des Christentums stelle ich fest, das Christentum des Neuen Testaments, des heiligen Augustinus, des heiligen Thomas, des Konzils von Trient war in beiden Antworten nicht vorhanden. In beiden Antworten nicht vorhanden. Ihr habt gar nicht geantwortet auf die Frage. Ihr habt eure Theologie vorgetragen. Aber da war eine Frage. Wie ist die Erschaffungsidee mit der Erlösungsbedürftigkeit, nicht weil es uns heute gefällt, sondern wo ist der theologische Zusammenhang? Der war doch bei Luther so, der war doch bei Augustin so. Die haben das doch konstruiert. Und die Konstruktionen gefallen Ihnen beiden so wenig wie mir. Nur ich gebe es zu.
Ja. Ja.
Ja? Ja oder ja. Nein?
Ja. Ich sage Ihnen, Mephisto hat es immer leichter. Ich meine nicht den Teufel für Mephisto, sondern den Klugen, den unglaublich Klugen. Er nennt es, er sagt der Mensch, er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierischer als jedes Tier zu sein, sagt der kluge Hund. Also ich wollte nur sagen, Entschuldigung, Hund meine ich jetzt nicht Sie. Ich meine jetzt aus dem Mephisto. Bloß, Sie finden, dass wir keine Antwort gegeben haben, weil die Antworten, die wir gegeben haben, Ihnen nicht genügen. Das ist auch Ihr Recht.
Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, was Luther sagt oder was Thomas von Aquino oder was Augustin sagt. Ich kann das erklären. Ich habe mich mein Leben lang lange beschäftigt mit. Ich habe mich nicht mit dem guten Ruf des heiligen Augustinus befasst. Ich habe 5 Bücher über ihn geschrieben und jedes ist anders. Jedes ist anders. Das heißt also, ich habe das wirklich jahrzehntelang studiert und weiß, was der für eine Konstruktion vorlegt. Und die gefällt Ihnen beiden nicht. Sie haben jede Anspielung auf die Erbsünde vorsichtig vermieden. Und dann die Erlösungsbedürftigkeit, die ist doch ganz klar bei allen genannten, die ich genannt habe, nachweislich an die Erbsündigkeit gebunden. Und sie haben die Erbsündigkeit in so eine allgemeine Schwäche verwandelt, in sozusagen die Bosheit, die wir immer sind, oder so, dass wir klein sind. Alles richtig, aber die Erbsündenlehre war was ganz Präzises. Und die Präzision hatte das ganze Christentum, vielleicht bis Schleiermacher, und jetzt ist es nicht mehr da. Und ich bin Historiker, glauben Sie, mich interessiert, ist das Christentum des Neuen Testaments, ist das Christentum so, dass überhaupt noch in dieser Welt vertreten, oder sind das nur die Formen, die Rituale sozusagen, das Theater dabei? Und ich habe gefunden, es war sehr viel drumherum, aber die Substanz ist weg. Und dann sage ich das doch, Leute, mache von diesen Hypothesen keinen Gebrauch.
Vielleicht noch Frau Schaffer.